Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute nur mit Alkohol. Also, der Start war natürlich etwas verwaschen. Wir wollen heute uns einem sehr, sehr weit verbreiteten und vielleicht teilweise auch noch nicht bis ins Detail bekannten Thema widmen, was uns ja alle beschäftigt und was wir auch alle schon mal erfahren haben. Das ist der Alkohol. Dazu habe ich natürlich eine super Expertin eingeladen, die sich mit diesem Thema bestens auskennt. Ja,
und ich weiß nicht, wie kommst du da drauf?
Naja, weil du natürlich dich in den einzelnen Kategorien des Alkohols über die Jahre hinweg wahrscheinlich schon vertraut gemacht hast. Und deswegen möchten wir jetzt einfach mal dieses Thema beleuchten. Und jetzt begrüße ich dann heute mal wieder an meiner Seite nach vielen Fremdausflügen heute meine geschätzte Frau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen.
Halli, hallo.
Wir haben gesagt, wir beleuchten das Thema mal so von einigen Stellen. Ich glaube, ganz ausführlich in der Kürze der Zeit, die uns immer fürs Podcast bleibt, ist das jetzt nicht möglich. Aber zumindest mal ein paar interessante Fakten aus der Historie, aus der Eigenerfahrung und vielleicht auch dann mit ein bisschen Medizinhintergrund gewürzt. Also ein Glas für den Koch, ein Glas ins Essen. Wollen wir dann heute mal so ein bisschen einen groben Fahrplan über das Thema Alkohol hier geben.
Genau, wir wollten mal eigentlich drüber sprechen, wie wir die ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben. Jetzt hätte mich das tatsächlich mal bei dir interessiert. Wann hast du deinen ersten Schnaps oder dein erstes Bier getrunken?
Bewusst wahrscheinlich irgendwann so zu Beginn der Pubertät mal so ein Bierchen und dann auch so der erste Rausch, glaube ich, auch so in diesem sehr jugendlichen Alter von 15, 16, 17 auf einer Party wahrscheinlich. Dann auch, da gab es ja noch nicht diese Alkohol-Pop-Getränke, da gab es ja wirklich nur das klassische Bier und vielleicht dann so ein, zwei harte Sachen, aber damals war es der Bier und das war auch wirklich, war gar nicht viel, aber ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil ich habe mir dann in der Nacht nochmal die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen, heißt, ich musste natürlich dann alles wieder erbrechen. Ja? Das heißt, es waren gemischte Gefühle und trotzdem bin ich dann doch über die Jahre hinweg immer wieder mal zurückgekehrt.
Weil, was hat der Alkohol in dir ausgelöst oder was war das, was dich dazu getrieben hat, das immer wieder zu tun, obwohl es dir so schlecht ging?
Ja, ich glaube, ein grundsätzliches Thema beim Alkohol oder bei diesen in Anführungsstrichen verbotenen oder mythischen Sachen ist ja einfach, dass die Neugier natürlich auch und das, was Alkohol ja auch grundsätzlich mit einem machen kann. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon mal ein bisschen im Detail besprechen wollen, dass es ja so ist, dass ab einer, das Alkohol per se, also der Ethanol, ja, grundsätzlich schon in der entsprechenden Menge giftig auf unsere Zellen wirkt, aber auch in geringen Mengen natürlich Botenstoffe im Gehirn hemmt, sprich, es macht uns auch gefügig oder auch.
Also, du warst giftig, einfach lockerer, oder
sagst du einfach so? Ja, ich wollte dir schreiben, ja, ich bin so eine gehemmte Type und der Alkohol hat mir einfach geholfen, meine Hemmung so ein bisschen zu überwinden, was auch
zwischenmenschliche
Kontakte angeht und so weiter. Da ist man einfach ein bisschen enthemmt und das macht ja auch der Alkohol. Ne? Alkohol hat eine enthemmende Wirkung ab einer gewissen Menge. Da sagt man so, dass es so losgeht, wenn man so die Promillegrenzen sieht, dass man erstmal so ein bisschen Wärmegefühl hat, Redseligkeit, wobei das uns Ruhrgebietsler jetzt nicht durch den Alkohol, sondern auch per se schon ins Genom eingepflanzt wurde. Dann kommt es eigentlich auch mal zur Beeinträchtigung der Sehschärfe, verlangsamte Reaktionszeit. Und so steigert sich dann mit der Menge des Alkohols auch die Veränderung im Körper, weil natürlich dieses Zellgift, je höher das dosiert wird, dementsprechende Wirkung zeigt. Das
aber
dann auch, wie gesagt, dann kommt die Enthemmung, entschuldige, ein Promille entspricht ungefähr so einem guten Liter Bier. Oder anderthalb, das macht dann natürlich dementsprechend enthemmend, ja. Und wenn ich dich so ansehe, brauchst du jetzt auch ein Gläschen, weil ich dir zu viel rede gerade.
Nee, du redest mir nicht so viel. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen noch nicht so medizinisch daran gehen, sondern, oder so, nicht medizinisch, sondern wirklich so von der Wirkung im Körper, was das alles bedeutet, sondern was hat das eigentlich mit einem gemacht? Das finde ich nämlich schon interessant. Wie sich so der Alkohol ab eben, wie du sagst, Pubertät oder ja so ab 17, 18, 19 so in unser Leben einschleicht und dann auch irgendwie so gesellschaftlich uns immer wieder begleitet. Das finde ich interessant. Warum ist es so? Weil es eben, wie du gerade sagst, einen hemmt. Aber interessant fände ich auch nochmal, da komplett zurückzugehen erstmal zu den Wurzeln. Wann ist eigentlich Alkohol in das Leben der Menschheit gekommen? Das ist, da habe ich mich auch nochmal gelesen. Das war irgendwie,
was haben wir gesagt? Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, gell? Ja, Tricks haben wir immer rausgefunden und Alkohol. Ich glaube.
Was haben wir gesagt? Vor 12.000 Jahren gibt es so die ersten Belege, dass die Menschheit Alkohol getrunken hat, damals aber noch nicht, um sich zu berauschen, sondern wirklich aus, Gründen der Kalorienzufuhr, die war einfach in dem Alkohol drin und notwendig und natürlich auch die Desinfektion des...
Ganz wichtig auch heute als Rachenputzer.
Als Rachenputzer, ja, aber damals halt auch, weil das Trinkwasser eben nicht so klar war und mit Bakterien verseucht, somit hat halt der Alkohol wirklich geholfen, dass man da Krankheiten vorbeugt. Und das war auch ganz, ganz lange, ich glaube bis eben ins 18. Jahrhundert noch so, dass man das wirklich eher aus diesen Gründen und zwar täglich zu sich genommen hat, ohne jetzt, sag ich mal, den Genuss im Vordergrund zu sehen. Das war eigentlich damals noch gar nicht so, so der Grund. Aber, und diese wahrscheinlich waren damals alle im Dauerrausch, so einem kleinen Dauerrausch.
Das war ein Geschenk der Götter, ja. Das denkt man sich beim ersten Glas ja auch noch und dann hinterher ist es dann eher wahrscheinlich der Fluch der Götter, könnte ich mir vorstellen. Aber spannend, wie du schon sagtest, ja, dass
das. Also, das hat uns die Gesellschaft da, aber ja, und diese Gründe, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich hinaus, das ist ja jetzt heutzutage nicht mehr so. Man trinkt ja jetzt wirklich weniger aus Desinfektionsgründen. Oder um Kalorien zu sich zu nehmen, ja, weil das ganz im Gegenteil, sondern man trinkt es eben aus dieser Nebenwirkung, wie es hemmt mich, man kann sich Leute
schön,
es enthemmt.
Oder hemmt es dich?
Dann nee, eigentlich nicht.
Dann trinkst du das falsche Getränk. Ja?
Es enthemmt und man hat einfach, man ist lockerer, man tanzt, man wird geselliger, man trinkt sich Leute auch schön.
Wie Hans Erd sagte, wirf alles von dir, was dich host. Nein, hemmt, ja. Und deswegen haben wir halt gesagt, Alkohol ist in der Gesellschaft, wie du schon sagtest, glaube ich, ein gängiges Thema und auch ein gefährliches Thema. Ich glaube, wenn man jetzt da weiche Drogen oder andere Sachen mit reinnimmt, die haben doch einen ganz anderen Stellenwert. Da muss man sich einfach mal hinterfragen, warum das so ist. Weil ja so ziemlich jeder schon mal getrunken hat und man auch schätzt, dass es ja in Deutschland allein 10 Millionen Menschen gibt und das ist jetzt nur eine offizielle Zahl, da wird die Dunkelziffer höher sein. Also 10 Millionen Menschen in Deutschland, die tatsächlich über dem kritischen Wert, da kommen wir gleich noch zu, täglich Alkohol trinken, also sprich auch sich vergiften, in Anführungsstrichen, und 2 Millionen auch wirklich schon im Missbrauchsbereich sind, geschätzt wohlgemerkt. Das heißt, das ist doch schon eine Riesensumme, auch deutlich höher, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Drogen. Und da finde ich es immer wieder spannend, dass man Alkohol in der Gesellschaft ja kaum noch wegdenken kann, oder? Also wenn man abends weggeht, ist das doch bei jedem, muss das doch dabei sein, oder? Wenn wir jetzt sagen, hey Rosalie, wieso trinkst du nicht? Bist du schon wieder schwanger? Bist du irgendwie jetzt ein Spießer oder sonst was? Und das höre ich eigentlich überall.
Ich habe das tatsächlich oft, weil ich in der Vergangenheit unabhängig von Schwangerschaft, sondern einfach wirklich so immer wieder mal so einige Wochen mir vornehme, wo ich wirklich sage, so, jetzt trinke ich einfach gar nichts. Es ist jetzt nicht so aus dem Grund, weil ich jeden Abend trinke, sondern weil ich es einfach...
Zur Entgiftung auch
natürlich. Zur Entgiftung möchte, Fall, ja. Dass ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich mal kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine Chips und Co., sondern möchte einfach mal mich wieder so ein bisschen runterfahren und auch wirklich mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen, dann mache ich das. Und wenn man dann aber zum Beispiel vor Corona noch in Restaurants mit Freunden gegangen ist und man sich nur ein Wasser bestellt, dann wurde man sofort irgendwie schräg angeschaut, so wieso, du trinkst du nichts oder du bist eine Spaßbremse. So? Ja, das fand ich dann, und das, man muss sich immer eigentlich rechtfertigen.
Ja, warum?
Und erklären, dass man es nicht macht. Ja, weil es halt einfach so ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Und das ist eben eigentlich schon, also ich glaube, es wird, je älter man wird, desto weniger wird. Ist das so vielleicht? Jetzt sagt man, okay, man trinkt nicht und die anderen wollen dann natürlich vielleicht auch ihr Trinkverhalten rechtfertigen oder erklären, wieso trinkst du jetzt nicht? Ist doch nicht schlimm, ein Glas Wein, komm. Aber es bleibt halt dabei.
Aber die Frage muss man doch stellen. Das ist ja, du hast, wie du schon sagst, das gehört immer zu. Aber warum? Einfach nur, weil man dann, ist man insgesamt dann, ist man mit Alkohol geselliger als ohne einfach? Muss man sich dann fragen, bin ich einfach ein unwitziger Typ, wenn ich mit meinem Mate-Tee daneben sitze? Oder woran liegt das eigentlich?
Ja, natürlich ist man geselliger, dann ist man enthemmt, wobei ich es auch schon erlebt habe, dass man am nächsten Tag, wenn man aufgewacht ist, ich dachte, boah, unter normalen Umständen hätte ich vielleicht dieses Thema jetzt gar nicht angeschnitten oder man sagt was, was man vielleicht gar nicht sagen wollte.
Stichwort Betriebsfeier auch.
Passieren
auch mal. Naja, das sind doch die Klassiker, oder? Auf Weihnachtsfeiern, wo dann auf einmal die Angestellte dem Chef irgendwas sagt, was sie unter der normal oder ohne Alkohol, ohne die enthemmende Wirkung wahrscheinlich nicht gesteckt hätte. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich weltweit immer wieder lustige Überraschungen auch. Ja?
Ja, oder auch wahrscheinlich unter Freunden oder wie auch immer, dass man dann jetzt nicht nur ins Positive, klar, wie du sagst, auch mal so ein paar Negativerfahrungen gemacht hat, wo man jemand mal so richtig die Meinung sagt, was man ohne das Glas Wein oder den Gin Tonic nicht gemacht hätte. Das ist durchaus ja auch eine Nebenwirkung. Aber
da sieht man mal, wie der Alkohol dann Einzug in die Gesellschaft gehalten hat und es auch gar nicht hinterfragt wird großartig. Eigentlich, oder? Das gehört zum guten Ton. Und wenn man weiß, dass Alkohol natürlich, da darf ich einen kleinen Ausflug nach in die Medizin machen, dass in ganz, ganz geringen Mengen, das sage ich ja auch sehr vorsichtig, auch tatsächlich positive Aspekte auf den Körper hat.
Wir hatten das in dem Seared Food, ne? So ein Rotwein tatsächlich, genau. Mal, muss jetzt nicht eine Flasche sein, aber ein halbes Glas. Das ist auf jeden Fall etwas,
was Glas den Körper... 0,1 würde ich jetzt da mal noch in Klammern setzen wollen. Ja. Nicht, weil es gibt ja auch Leute, die haben 0,5er Gläser zu Hause, dann ist wieder ein Unterschied. Und es wird das gute Cholesterin wird erhöht. Es hat tatsächlich auch einen blutverdünnenden Effekt. es soll in gewissen Mengen und je nach Alkohol auch tatsächlich eine antidementielle Wirkung haben. Also sprich, es gibt schon auch positive Aspekte, ohne dass ich jetzt hier die Alkoholindustrie zu sehr unterstützen möchte. Aber wenn man dann sieht, was Alkohol auch natürlich aufgrund des kontinuierlichen Konsums und auch der Menge, wie er konsumiert wird, auch für Nebenwirkungen körperlich machen kann. Und da rede ich jetzt von, wie gesagt, von körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Dann ist es doch immer wieder erstaunlich, dass es trotzdem ja eine legale Droge ist sozusagen, oder?
Ja, du, und ich finde es ja auch, also ich trinke auch, oder wir beide trinken ja auch gerne Wein oder trinken mal einen Gin Tonic, einen leckeren, also da bin ich auch völlig...
Mal würde ich unterstreichen wollen für unsere Hörer, dass das hier nicht in die falsche Richtung geht.
Ja. Ja, nein, klar. Aber das gehört für mich auch zum Leben dazu, ja, und das ist auch ein Genuss, aber ich finde es doch auch wichtig, dass man das ab und zu mal hinterfragt und es nicht zum Standard wird. Ich glaube, viele haben auch jetzt während Corona, ne, man muss ja nicht mehr fahren abends und, dann macht man natürlich dann öfters abends eine Flasche Wein oder ein Bier oder was auch immer auf. Aber man muss sich das schon, denke ich, auch immer mal wieder vor Augen halten, was der Alkohol im Körper macht. A, wie viel Kalorien hat ein Glas Bier oder Wein? Und es ist ja meistens nicht nur der Alkohol, sondern was macht der Alkohol noch? Der...
Also was jetzt an, wenn wir die negativen Sachen
natürlich... Regt den Appetit an, das wollte ich sagen. Und dann, Entschuldigung, wenn ich... da geht es jetzt noch um die Ernährung, ne? Dann trinkt man ein Glas Wein und dazu isst man dann halt ein paar Chips oder Süßigkeiten oder was auch immer. Das wird natürlich dadurch angeregt und man hat dann halt nicht nur die Kalorien von dem Alkohol, sondern eben zusätzlich auch noch diesen ganzen Knabberzeug nebenbei da drauf. Und was dann eben dazu kommt, ist, dass Alkohol in der Leber, diese, wie sagt man, Fett...
Es hemmt die, also die Fettoxidation hemmt, was natürlich dann dazu führt, dass das Gewicht auch dann restriktive nach oben gehen kann. Andersrum auch wieder bei den Kandidaten, die dann wirklich gerne, häufig, täglich, regelmäßig und über die Grenzen hinaus trinken, ist dann irgendwann wirklich, wenn wir vom Alkoholismus reden, auch der Alkohol mit das einzige Nahrungsmittel sozusagen. Das heißt, der Alkohol ist der einzige Energielieferant auch und dadurch, dass dann wirklich nur noch Alkohol getrunken wird und nichts mehr nebenbei an gesunder Ernährung stattfindet, ist das dann auch ein Fakt, der dazu führt, dass es auch tatsächlich bei diesen Leuten, bei diesen Extremfällen zu einer Unterernährung kommen kann, also auch zu einer Mangelernährung mit allen
Konsequenzen. Es gibt ganz dünne Alkoholiker.
So ist es. Ja.
Okay. Hast du eigentlich in deiner Praxis im Alltag, wie oft hast du, sag ich mal, Krankheiten, die tatsächlich auch auf zu viel Alkoholkonsum zurückzuführen sind? Ist das immer wieder ein Thema?
Ich glaube, das Hauptthema ist eigentlich das, dass bei wenigen Patienten das ganz eindeutig ist, weil wenige das auch kommunizieren. Das Gefährlichere oder das wirklich Schwierige sind viele Patienten, wo ich das oder immer wieder Patienten, wo man das vermuten kann, aufgrund vielleicht auch von dem, was sie erzählen, wie sie wirken. Also mit den Jahren kriegt man ja auch so einen Blick, wie jemand aussieht. Und da gibt es schon so spezielle...
Rote Nasen, oder?
Ja, das ist klar, die rote Nase, die Bäckchen dann einfach... Der Blick an sich oder was derjenige erzählt. Jetzt als Hausarzt habe ich ja den riesen Vorteil, dass ich jetzt immer quasi mich nicht nur auf eine Sache konzentriere, sondern meistens auch immer noch das Leben drumherum so ein bisschen präsentiert bekomme. Ja, gibt es da Schwierigkeiten im Privat-, im Berufsleben, im Zwischenmenschlichen, auf jeder Ebene? Das heißt, das spielt ja alles mit rein und dann hört man oder versucht man zwischen den Zeilen zu hören. Und es ist ein sehr, sehr heikles Thema immer noch in der Gesellschaft. und dann rauszufinden, kann ich jetzt, oder den Moment abzupassen, kann ich den Patienten jetzt ansprechen, weil ich etwas vermute. Also das ist das Hauptproblem oder das Schwierige in der Praxis.
Ja klar, das heißt ja, dann trinken
aber,
Sie.
Ja, das ist ja klar. Oder dann wird natürlich mal ein schmaler Grat zwischen Hilfe anbieten und jemanden etwas vorwerfen, wo er natürlich wahrscheinlich brüskiert reagiert oder auch das als unverschämte Frage manchmal vielleicht wertet. Also das muss man mit sehr, sehr feiner Zunge versuchen rauszukitzeln.
Viele wissen oder, auch gar nicht, dass sie tatsächlich ein Alkoholproblem haben.
Oder stehen sich nicht ein, natürlich, klar. Ja. Und sagen auch, dort viele sagen ja auch, viele Patienten, oder gibt es ja in Studien, wo nachweislich ein Alkoholmissbrauch stattfindet, die behaupten ja teilweise immer noch, dass sie jederzeit aufhören könnten. Oder dass sie auch sagen, ja, wie mit dem Rauchen, ich könnte ohne Probleme mal 2-3 Tage pausieren. Was sich dann aber meistens in der Realität nicht darstellen lässt. Aber was du sagtest, natürlich haben wir auch Patienten, die auch durch den regelmäßigen und zu viel Alkoholkonsum auch schon Probleme haben. Das sieht man dann zum Beispiel an einigen Blutbildwerten, natürlich an den Leberwerten, teilweise dann auch an Zuckerwerten, die ja dann auch steigen können. Also es gibt so indirekte Faktoren oder in einem Ultraschall, wo man dann sieht, dass die Leber verfettet ist, was natürlich durch viele Sachen vorkommen kann. Aber da ist Alkohol natürlich auch ein Riesenfaktor, weil sich ja Alkohol auch in den Leberzellen speichert und damit dann auch irgendwann langfristig Probleme machen kann, dann ist ein Riesenproblem, was viele vielleicht auch gar nicht so wissen, dass Alkohol jetzt nicht nur eine Abhängigkeitsproblematik macht, sondern Alkohol ist leider auch aufgrund seines Abbauproduktes, das wäre jetzt ein schönes Wort für dich zum Nachlesen, das Acetaldehyd, das ist das, was uns am nächsten Morgen quasi diesen schönen herrlichen Kater beschert, das ist ein ganz, ganz giftiges Zeug und das ist auch für die Bildung freier Radikale mitverantwortlich, sprich es wirkt krebserregend. Das heißt, es gibt viele Krebsarten, die durch einen zu hohen, zu regelmäßigen Alkoholkonsum tatsächlich ausgelöst werden. Da zählen alle Dinge zu, die schon natürlich im Mund-Rachen-Bereich beginnen, Speiseröhre, Mundboden, Mundschleimhaut, weil da der Alkohol ja auch zuerst aufgenommen wird. Brustkrebs, das Brustgewebe bei der Frau ist sehr empfänglich für den Alkohol. Und das ist auch das Gefährliche, was man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen muss, ja, dass man das sich jedes Mal bewusst macht, auch, Entschuldigung, ich bin gerade so im Fluss, ja.
Bist du ja
im Fluss. Aber ja, das finde ich so wichtig, weil das muss man den Leuten mitteilen, dass man dann auch mal jetzt bei uns vielleicht auch oder bei jenem, der kein Problem damit hat, dass man sagt, Mensch, es ist gar nicht Problem, Alkohol zu trinken, sondern das den Genuss auch wieder wahrzunehmen, nicht einfach nur automatisiertes reinzuschütten und zu sagen, ich mache jetzt auch mal 2-3 Tage Pause und trinke einfach nur was nicht alkoholisch, dann weiß man sich auch wieder zu schätzen.
Also ich muss auch sagen, ja, total. Also ich meine, wir trinken ja jetzt nicht jeden Tag Alkohol.
Nein,
also das ist ja überhaupt nicht. Aber was ich schon auch in meiner alkoholfreien Zeit, wenn ich das jetzt nochmal so, das hört sich jetzt so an, als ob ich sonst immer trinke. Nein, aber in der Zeit, wo ich wirklich keinen einzigen Tropfen zu mir nehme, muss ich auch sagen, es geht mir nach einem Abendessen einfach viel besser ohne Alkohol. Ich schlafe besser und je älter ich werde, desto mehr merke ich das auch, dass ich nach einem Glas Rotwein einfach schlechter schlafe oder dass ich am nächsten Tag einfach nicht ganz so gut drauf bin und das schon auch was mit einem macht, wo man sich halt dann schon die Frage stellen muss, ist das es jetzt wert, zu sagen, okay, ich hatte jetzt bereits einen Abend dann so, keine Ahnung, locker und...
Da musst du mir die Angestellte auf der Weihnachtsfeier fragen, die kann die Frage wahrscheinlich
das ist
sehr eindeutig beantworten.
Aber, ach, ja, nein, aber natürlich, ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass es, dass man das jetzt einfach komplett drauf verzichten muss, wobei, also an sich fühlt man sich ja wirklich auch durchaus ohne Alkohol an einem Abend in der Lage, Spaß zu haben.
Absolut.
Also das ist eigentlich...
Ohne Spaß
trinken. Nein, aber es ist wirklich so, dass man halt, was ich schon immer merke, man geht irgendwo hin oder es kommen Leute zu einem oder wie auch immer, es ist immer eine Flasche Wein da oder was möchtest du trinken, es wird irgendwie was Prickliges, Sprudeliges aufgemacht. Also das ist eigentlich, ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir mal bei Freunden waren, wo es einfach nur ein Wasser gab.
Andersrum haben wir das aber auch nicht präsentiert. Ich dachte mir gerade, wie es ist, wenn wir das nächste Mal die Leute mit der Brokkoli-Schorle und einem Mate-Tee begrüßen und einfach mal sagen,
so,
das
ja.
war es jetzt.
Nee, einfach gar nichts.
Flasche
sagen.
Wasser.
Ob die dann sagen,
ja, genau, oder die Reaktion. Das haben wir noch nie gemacht.
Das können wir an Silvester mal machen.
Machen wir. Silvester ist ein idealer Zeitpunkt, um das auszuprobieren. Ja, gute Idee. Machen wir und dann stellen wir was hin. Und dann einfach mal gucken, ob jemand was sagt oder ob jemand anfängt zu zittern, weil dann haben wir natürlich auch schon überführt.
Was also, ich jetzt aber auch noch mir auch noch wichtig war, was ich an mir selber so erlebe, das ist jetzt nicht nur der Alkohol, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wann trinkt man den, um irgendwie ungehemmt zu sein und so, sondern es fährt einen ja vielleicht auch runter. Man hat irgendwie so einen total stressigen Tag im Job oder mit den Kids oder mit dem Ehemann oder was auch immer. Und dann denkt man sich irgendwie so, boah, ich brauche jetzt alles in dem Bett, und man denkt sich so, jetzt mache ich irgendwie schöne Musik an oder und nehme mir ein Glas Rotwein. Das fährt mich runter, ja. Und man belohnt sich damit so. Also das ist sowas, und denkt sich so, ach, jetzt ein Glas Wein. Und das
ist ja, aber dagegen ist ja jetzt nichts zu sagen grundsätzlich.
Ja, wobei, wenn es natürlich dann jeden Abend oder schon mittags um 12 man sich denkt, boah, jetzt brauche ich zum Runterfahren ein Glas Wein, dann müsste man vielleicht schon mal drüber nachdenken. Und,
aber das führt uns jetzt zu der Frage vielleicht auch, die man uns gerne stellen darf, auch hier jederzeit übrigens, 24/7, ja, wenn da Fragen zu entstehen, bitte an uns wenden. Was darf ich denn eigentlich, oder was ist denn überhaupt, weil wir reden jetzt immer so über die bösen Sachen, darf ich überhaupt täglich trinken, wie viel, was ist dann für mich schädlich? Also man muss mal vielleicht mal
jeder ist ja für sich selber ein bisschen verantwortlich, das muss man auch auf sich hören. Ich meine, du darfst natürlich jeden Tag Alkohol trinken, darfst dich dann aber nicht beschweren, wenn du ein Alkoholproblem
hast. Gerade hinaus, was darf ich denn? Ja, und da gibt es natürlich auch so gewisse Grenzen, jetzt mal wieder medizinisch gesprochen, die man einhalten sollte oder die so vielleicht als Richtschnur gelten. So, was ist denn das eigentlich? Das heißt, ein so ein Drink, und mit Drink meine ich jetzt Wein und sonst irgendwas, jetzt mal die harten Sachen ausgenommen, das sind ja ungefähr so 12, 13 Gramm Alkohol. Ja? Und da unterscheidet man jetzt zwischen Männlein und Weiblein natürlich auch von der Körperkonstitution, was dürfte man denn täglich? Und da wird immer noch, da schwirren immer noch viele, viele Zahlen im Orbit, aber wenn man jetzt von diesem einen Drink mit 12 Gramm, also der Alkohol wird jetzt in Gramm berechnet, dass man umsetzt, nimmt es ungefähr 1-2 Drinks pro Frau und 2-3 pro Mann. Das entspricht dann je nachdem, der rechnen kann halt. Ja, das ist schon ein bisschen viel, aber das hat man früher mal gesagt, jetzt geht man eigentlich wieder so ein bisschen runter, dass man eigentlich für beide Geschlechter so 20-30 Gramm maximal pro Tag empfiehlt, also 1-2 Drinks täglich.
Aber
so.
Das ist doch schon viel.
So, genau, und das ist nämlich jetzt auch die Frage, ist ja eigentlich viel, und da sagen sich jetzt viele, ich bin jetzt schlau, ich spare mir von Montag bis Freitag das auf und dann kann ich am Wochenende quasi die Grammzahl summieren. Ja? So geht's natürlich nicht. Das heißt, es wäre theoretisch von dem, was wir körperlich verpacken, immer vorausgesetzt, wir sind gesund und mental stabil, das, was man können dürfte, wobei ich diese Empfehlung auch nur teilweise nachvollziehen kann, weil ich würde sagen, was wir gerade auch schon angesprochen haben, es muss ja gar nicht unter der Woche immer sein, weil wenn das dann quasi zur Gewohnheit wird und man sich daran gewöhnt und es eine Gewöhnung gibt, weiß man sich es A nicht mehr zu schätzen, und die Gefahr eben, das zu potenzieren und vielleicht auch dann wirklich in eine Abhängigkeit zu kommen, die finde ich dann schon auch teilweise gegeben. Also
es ist halt so, schwierig. Es ist natürlich schon auch, sag ich mal, bei ältere Menschen, die vielleicht einsam sind, oder bei Menschen, die dann eine genetische Vorbelastung haben, wo die Eltern oder der Vater oder die Mutter, wie auch immer, schon ein Alkoholproblem hatten oder nicht ein Problem, aber vielleicht extrem oder ein bisschen mehr getrunken haben, dann wird das ja gerne A, vererbt, oder B, wenn man halt alleine ist, was weiß ich, die Frau ist vielleicht gestorben oder der Mann ist gestorben, ist alleine und einsam, dann muss man sich abends, dann betäubt man sich ja damit. Ja, und diesen Leuten zu sagen, was darfst du nicht, das ist total schwierig. Ja, also ich meine, ich finde, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und da zu sagen, du darfst jetzt nur 2 Gläser trinken, ab dem dritten wird schädlich, das ist natürlich sehr individuell zu betrachten. Ich meine, wenn es jemandem wirklich hilft, seine Sorgen wegzutrinken,
das ist ja die
muss
Frage,
man ihn natürlich Sorgen, mal andere, ja. Das ist ja, das kannst du jetzt nicht sagen, lass es weg und dann geht es dir besser. Das ist dann nicht die Lösung. Da musst du halt natürlich auf eine ganz andere Art und Weise an diesen Menschen herantreten und sagen, pass mal auf, der Alkohol ist nicht die Lösung. Du hast ein Problem, das wird mit, weiß ich nicht, einer Gesprächstherapie oder keine Ahnung, da möchte ich jetzt gar nicht drauf einsteigen. Aber deswegen ist es immer so, das ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wie du schon gesagt hast, wir könnten diese Folge wahrscheinlich noch viel länger machen.
Mehrere
willst
Folgen.
Willst du da noch was zu sagen? Willst du dazu noch was sagen zu der Empfehlung? Wie viel? Entschuldigung.
Ja, nee, ich würde jetzt einfach nochmal so zusammenfassen wollen, dass man dieses Thema Alkohol, dieses globale Thema nochmal so abrundet. Also wie gesagt, es ist Alkohol per se in der entsprechenden Menge ist nicht zwingend täglich schädlich. man sollte ja, sich aber selber ein bisschen hinterfragen. Bewusstsein, es bleibt ein Zellgift, ja. Das, wie gesagt, auch dann irgendwann schädlich sein kann ab einer gewissen Menge. Man muss wissen auch, dass ab 50 Gramm, wenn man das mal, also sprich 3-4 Drinks täglich, auch wirklich ein hohes Risiko, ein 400-fach erhöhtes Risiko für spezielle Krebserkrankungen besteht. Das sollte man im Kopf haben. Klar, ich will jetzt nicht alles negativieren und alles ist irgendwo schädlich und irgendwo muss man ja auch noch leben, das verstehe ich, aber es, wie bei allem, macht halt die Menge das Gift. Ja? Und
man weiß ja allein, dass es am nächsten Tag, der Kater zeigt einem natürlich auch, wie giftig das Ganze war, genau. Weil es man ist ja richtig krank und es geht einem richtig schlecht.
Wie ist dieses Abbauprodukt, das Giftige, was den Kater verursacht? Also ich am Anfang unseres Podcasts
nannte.
Ich sag's
dir nicht nochmal.
Also das Acetaldehyd, ja. Das ist der Killer.
Was kann man dagegen machen gegen Kater? Hast du eigentlich ein Geheimrezept? Was kann man mit dir Essiggurken oder was soll man essen?
Berichten, ne? Also was, ich glaube, immer ganz wichtiger Punkt ist, dass
Trinken,
das
schlafen.
Hat jetzt nichts mit, das ist ja kein Hochwissenschaftsmagazin.
Kein Alkohol trinken.
Kein Alkohol trinken ist das Wichtigste und am besten ohne die Ehefrau Alkohol trinken. Dann hat man am nächsten Tag ganz wenig Kopfschmerzen. Darüber hinaus medizinisch Wasser trinken, na allgemein, das gibt es ja Studien.
Was hat das mit der Ehefrau zu tun?
Die macht ja dann auch Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn sie nichts getrunken hatte. Weil natürlich man sich dementsprechend Vorwürfe anhören muss. Ah, die Schobi-Schiene wird bedient. Wasser,
hast
klar.
Du dir eigentlich mal jemanden schön getrunken? Sag jetzt nichts Falsches.
Ja, schön getrunken nicht, vielleicht Konturen etwas verstreichen lassen. Ja, ansonsten, nee, eigentlich nicht.
Nee, ist dir das mal passiert?
Nee, schön
ist jetzt zu intim, nee, ich frage jetzt nicht.
Nein, also ich habe das ja nie, da gibt es ja die verschiedensten Varianten, dass man, wenn man was getrunken hat oder betrunken ist, da gibt es ja Leute, die werden lustig, es gibt welche, die werden aggressiv, es gibt welche, die vergessen was und sowas. Ja.
So diese
und das muss man davon, glaube ich, auch nicht vergessen. Je nachdem, wie man isst. Also in Vino Veritas, also der Wein erzählt dann schon auch eine wahre Geschichte, oder der Wein, sei schon der Alkohol, jetzt habe ich mich verraten. Dass das, was in einem so vielleicht auch ein bisschen drin ist, dann vielleicht auch noch potenziert wird ins Positive oder Negative. Aber ich habe Alkohol halt immer als, oder das Gläschen als belebend, im positiven Sinne berauschend und nicht als Freund erlebt oder so. Ja, das wäre
nein, aber klar, wie du
der Genuss ist da. Ich glaube, und das muss man sich bewusst machen, weil irgendwann gehört es dann mit dazu. Und es ist doch schön zu sagen, dass man jetzt dann, wie gesagt, dieses Gläschen Rotwein macht. Das schmeckt dann auch. Es hat diese noch angenehme, entfaltende Wirkung im Körper. Und das sollte es doch auch dann sein. Ja? Und wie gesagt, wie mit allem im Leben muss man irgendwie so aufs Maß achten. Und dann macht es auch Spaß. Aber das mit Silvester halten wir uns mal im Hinterkopf. Ja? Da wird mal...
Wir können wahrscheinlich ihn niemanden einladen.
Wollte sagen, das können wir mit uns dann machen. Dann trinken wir ein sprudeliges Selters. Oder?
Wir können noch Zitronensaft rein.
Ja, dann wird die ganze Sache doch schon sehr interessant. Bisschen also wie ihr seht, Alkohol ein Riesenthema, geschichtlich, gesellschaftlich, medizinisch, körperlich. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen was von dem erzählen konnten, was uns so bewegt hat.
Du hast jetzt immer noch nicht gesagt, sag mal ganz kurz, das will ich schon noch wissen. Der Kater, was ist mit dieser Aspirin? Manche nehmen die ja schon vorher. Ja, bevor sie trinken, nehmen sie schon die Aspirin. Ja. Aber ist doch eigentlich auch ein Wahnsinn, das geht ja auf den Magen. Und
also das ist nicht immer, das ist nicht unbedingt, es gibt so ein paar Märchen oder Mythen um die Antikaterpille, die in diversen Drogeriemärkten angeboten werden.
Ja, genau, da gibt es so ein Kraut aus Japan.
Also ich glaube, es gibt, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Geheimrezept. Also wichtig ist, dass man natürlich versucht, diesen Acetaldehyd, also sprich das, was am nächsten Morgen noch als Restgiftstoffabbauprodukt im Körper bleibt, versucht auszuschwemmen. Wie macht man das? Durch viel frische Bewegung. Frische Bewegung. Oder was ich auch sagen könnte, Bewegung an der frischen Luft, so macht es mehr Sinn. Flüssigkeit natürlich zum Verdünnen dieses schädlichen Produkts.
Und eine Spezi, oder?
Und natürlich eine eiskalte Spezi. Ja, und nein, das natürlich nicht. Aber das sind Dinge, die helfen. Also die Flüssigkeit in Bewegung, das sind so die Hauptpunkte. Ob man dann noch Vitamine dazu tut. B-Vitamine, Folsäure wird immer propagiert, weil das natürlich auch ein Riesenprotektor ist vor diesen giftigen Abbauprodukten. Also die Folsäure ist exorbitant wichtig. Was jetzt nicht heißt, dass jeder vor seinem nächsten Vollrausch sich eine Folsäurespritze geben lassen soll. Also da gibt es zwei, drei Mittelchen. Das Beste ist eigentlich wirklich relevant, überschaubar zu trinken, angenehm mit Geschmack. Und Alkohol ist der Sanitäter in der Not, hat zwar der Herbert Grönemeyer gesungen, aber ich denke, man soll es nicht so weit kommen lassen, dass man den dann wirklich braucht, den Sanitäter.
Nee, also ja? In diesem Sinne.
Wir hören uns dann wieder. Es kommen noch spannende Themen. Wir trinken jetzt dann
Glühwein
ab sofort, aber auch der Fuselstoffe auch sehr gefährlich. Ja? Also von da auch bitte mit Bedacht. Und ja, es kommen noch spannende Sachen demnächst auf uns zu. Über künstliche Intelligenz reden wir, die man jetzt dann vielleicht auch gebrauchen kann, wenn der Wein zu ausgiebig geflossen genau. ist, kann man sich darauf beziehen. Wir sagen vielen Dank, ich sage vielen Dank meine nicht schön getrunkene Frau Rosalie, die ist auch ohne Alkohol.
Ach, Christoph, ja? Unglaublich.
Also, dann hören wir uns und wir sagen vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye, tschüss. Ciao.